Mit Marken wie Volvic, Actimel oder Melupa gehört das internationale Unternehmen Danone zu einem der führenden Lebensmittelunternehmen. Stefan Stuhl ist Leiter der Unternehmenskommunikation bei Danone Dach und arbeitet mit seinem Team übergreifend für alle drei Geschäftsbereiche, Waters, Essential Dairy und Plant-Based Specialized Nutrition. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, Stefan. Super, dass du da bist und ein herzliches Willkommen von uns.
Danke, dass ich da sein darf.
Und an dieser Stelle auch ein herzliches Willkommen an meine Co-Moderatorin Beatrix Thaar. Hi, Bea.
Hallo, Martin. Und auch von mir ein herzliches Willkommen, lieber Stefan.
Hallo.
Ich hatte es ja kurz gerade im Intro schon erwähnt. Der Danone-Konzern ist sehr breit aufgestellt und in relativ vielen Lebensmittelsegmenten auch aktiv. Ihr unterteilt euch in drei Geschäftsbereiche, beziehungsweise vier. Das ist einmal Waters, das ist einmal Essential Dairy und Plant-Based und zuletzt Specialized Nutrition. Magst du uns und den Hörern einmal ganz kurz so einen Einblick geben, was sich hinter diesen Bereichen verbirgt und welche Marken und Produkte dahinter stecken?
Ja, genau wie du sagst, vier Bereiche. Einmal Waters, da stehen Marken wie Evian und Volvic dahinter. Dann den Bereich Essential Dairy und Plant-Based, da stehen Marken wie Actimel, Activia dahinter oder auch die Fruchtzwerge, also klassisch Joghurt. Dann gibt's den Bereich Specialized Nutrition, das kennen viele Mütter auch, Melupa, Aptamil, aber auch Produkte mit medizinischem Ernährungshintergrund, also zum Beispiel Ernährungslösungen für schwer stoffwechselerkrankte Kinder, zum Teil auch Pumpen, Magensonden, also wirklich hochethische Produkte. Und dann der Bereich Alpro, das kennen die meisten auch, das sind die klassischen pflanzenbasierten Produkte, Mandelmilchen, Sojamilchen etc.
Ein Riesenuniversum, glaube ich, was du jetzt angerissen hast nur und wo ich mir vorstellen kann, dass auch so die Einarbeitung erstmal gedauert hat oder auch fortlaufend andauert, weil ja auch immer wieder neue Produkte dazukommen, vielleicht auch alte wegfallen. Ich wollte jetzt nochmal einen kleinen Schlenker zurück zu dir selber machen, zu deiner Person, weil wir natürlich im Vorfeld des Podcasts auch ein bisschen zu dir recherchiert haben. Du hast ja ursprünglich Literatur und Philosophie studiert und dann als freier Journalist arbeitet eine Zeit lang, bevor du dann in die PR-Branche gewechselt bist. Wann war denn das und warum hast du dich da für diesen Wechsel entschieden? Magst du uns da ein bisschen was zu deiner Biografie erzählen?
Gerne. Die Entscheidung fiel so Anfang, Mitte der 90er Jahre. Da gab es eine große Entlassungswelle von Journalisten, zum Teil von sehr, sehr guten Journalisten. Und da war eigentlich schon absehbar, dass es nicht leicht wird, da Fuß zu fassen. Auf der anderen Seite hatte ich dann die Chance, in die PR reinzuschnuppern, bei Agenturen mitzuarbeiten und ich fand die Bandbreite einfach an Möglichkeiten sensationell. Also angefangen vom Corporate Design über Pressereisen hin zum klassischen Texten, was man natürlich als Journalist am meisten macht. Aber was ich da einfach erlebt habe, war spannende Themen und ein großes Spektrum einfach an Möglichkeiten, auch neue Dinge zu probieren.
Wie hat sich, wenn ich das jetzt mal so rückblickend dich fragen darf, wie hat sich denn der Beruf des Kommunikators für dich verändert? Oder hat er sich überhaupt verändert? Vielleicht mal so mit Blick auf die Fähigkeiten, die man damals, wenn man so sagen kann, haben musste und die man heute haben muss, wenn man wirklich erfolgreich in der PR-Branche, in der Kommunikationsbranche arbeiten möchte?
Viele Dinge sind, glaube ich, gleich geblieben. Also, dass man in der Lage sein sollte, einen geraden Satz zu formulieren, das ist nach wie vor Voraussetzung. Es ist auch wichtig, dass man strategisch denken kann, dass man ein grundsätzlich empathisches Denken hat, weil es geht ja immer darüber zu kommunizieren, das heißt mit jemand anderem zu kommunizieren, das heißt zu wissen, wo steht derjenige, was denkt derjenige, wie kann ich den abholen. Ich glaube, diese Dinge sind im Wesentlichen gleich geblieben. Einige Sachen haben sich sicherlich verändert. Wir haben es heute mit komplett neuen Medien zu tun. Die verlangen eine andere Art des Agierens. Man muss schneller sein. Man muss unter Umständen auch eine etwas andere Sprache wählen. Also da ist schon vieles Neues passiert. Und ich bin froh, dass ich in meinem Team auch viele Junge habe, die genau wissen, wie man mit diesen Medien dann zusammenarbeitet und wie man mit denen am besten kooperiert.
15 Jahre bist du jetzt bei Danone, oder?
Ja.
Also wenn du mal zurückschaust oder es versuchst zurückzuschauen bis jetzt, das ist ja doch eigentlich eine ganz schön lange Zeit, die wahrscheinlich dir auch andererseits wieder schnell vorgekommen ist. Was hat dich da so lange oder was hält dich so lange bei Danone? Gibt es da bestimmte Bereiche, wo du sagst, das ist einfach immer wieder abwechselnd oder das fasziniert mich? Oder auch Herausforderungen, die immer wieder neu waren?
Also ich glaube, dass der Bereich Lebensmittel, Nahrung, Getränke ein super spannender Bereich ist. Das heißt ja immer, es gibt 80 Millionen Bundestrainer, also es gibt mit Sicherheit auch 80 Millionen Ernährungswissenschaftler in Deutschland, die alle eine Meinung haben. Und das macht das Thema hochemotional und auch sehr herausfordernd, aber eben auch sehr, sehr spannend. Das ist das eine. Das zweite, Danone hat eine ganz spezielle Unternehmenskultur. Das sagt man immer so gerne, aber ich erlebe das jeden Tag. Wir haben flache Hierarchien. Es ist wirklich so, dass jeder mit jedem redet. Es gibt wirklich die Möglichkeit, vieles, vieles selbst zu entscheiden. Also man muss da nicht erstmal drei Hierarchieebenen erklimmen, um dann zu einer Entscheidung zu kommen. Also das ist der zweite Punkt. Und der dritte, ich glaube, Danone ist eines der ersten Unternehmen gewesen, die für sich klar definiert haben, Nachhaltigkeit und Gesundheit ist ein zentrales Element der Firmenphilosophie. Und das ist einfach eine große Möglichkeit wiederum auch für die Kommunikation. Und sagen wir mal so, ich stehe als Mensch auch dahinter, dass man einfach schaut, wie kann man bestimmte Ressourcen schonen, wie kann man nachhaltiger agieren. Da sind wir nicht perfekt, aber wir haben uns da auf den Weg gemacht und das macht einfach sehr, sehr viel Spaß.
Ich hatte mir die Frage eigentlich für später aufgehoben, passt jetzt aber ganz gut. Du hast das Thema Nachhaltigkeit gerade angesprochen. Ihr habt euch 2017, beziehungsweise der Konzern hat sich die Signatur One Planet, One Health gegeben. Die findet man seitdem auch in eurem Logo. Das war ja schon ein krasser Schritt. Wie hat sich denn die Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit in den letzten Jahren bei euch verändert? Und was hat euch zu diesem Markenschritt, das auch wirklich in euer Logo zu integrieren, bewegt, bis zum Schritt 2017 hin?
Was wir gesehen haben in ganz vielen Verbraucherstudien ist, dass sich die Erwartungshaltung der Konsumenten in den letzten Jahren und Jahrzehnten dramatisch verändert hat. Die Erwartungshaltung und gerade auch von vielen Jüngeren ist, dass man als Unternehmen tatsächlich Einfluss nimmt darauf, wie man mit dem Planeten umgeht, was man für Produkte anbietet, auch wie transparent man auf den Produkten selbst ist. Und das hat uns dann schlussendlich dazu gebracht zu sagen, okay, wir wollen in diesem Bereich aktiv werden, wir müssen aktiv werden. Und das Logo ist Ausdruck genau dieser Idee, dieses Anspruchs zu sagen, es gibt am Ende nur einen Planeten, es gibt nur einmal die Gesundheit, die man als Mensch hat und dem müssen wir in möglichst vielen Aspekten Rechnung tragen.
Würdest du denn dann sagen, dass tatsächlich Nachhaltigkeit so eins der zentralen Treiber oder ein größer werdendes Nachhaltigkeitsbewusstsein, besser gesagt, so eines der zentralen Treiber wäre, was so die Entwicklung in der Lebensmittelhersteller, also Lebensmittelbranche betrifft? Oder andererseits merke ich auch oder wir alle vielleicht, dass es ja auch schon länger diesen Trend zu Convenience Food gibt, also schon zu immer hoch, zum Teil sehr hochverarbeiteten Produkten, die man schnell kochen kann, weil man ja dann auch oft nicht so viel Zeit hat. Also ich glaube, da gibt es ja verschiedenste gegenläufige Trends wahrscheinlich, wenn man genauer oder tiefer schaut. Also jetzt in der Corona-Zeit haben wir natürlich auch alle angefangen, ganz euphorisch zum Teil selber viel mehr zu kochen und genau auch nochmal genauer hinzugucken, was ist da drin in den Produkten, vielleicht auch, wo kommen sie her. Gleichzeitig setzt jetzt auch schon wieder so eine kleine Erschöpfung an, was das selber Kochen betrifft. Magst du uns vielleicht aus deiner, du hast ja da die unglaublich Expertisenbrille, denke ich, auch mal so ein paar Entwicklungen oder große oder auch zum Teil gegenläufige Strömungen, Trends beschreiben, die es so vielleicht in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren gab?
Also wie du sagst, es gibt nicht den Verbraucher. Es gibt viele, viele unterschiedliche Verbraucher und diese unterschiedlichen Verbraucher haben dann womöglich noch unterschiedliche Präferenzen, je nach Tageszeit und je nach Jahreszeit womöglich sogar. Trotzdem glaube ich, dass es so ist, dass immer mehr, und ich denke, es sind vor allen Dingen auch viele jüngere Verbraucher, ich sehe das in meiner Familie, wenn ich meinen Sohn oder meine Tochter anschaue, wie die mit bestimmten Themen wie Nachhaltigkeit umgehen, CO2-Ausstoß. Da gibt es ein größeres Bewusstsein einfach dafür. Zieht sich das durch alle Gesellschaftsschichten? Ich würde sagen, ja, immer mehr. Trifft es auf jeden Verbraucher zu? Sicherlich nicht. Also das denke ich, ist eine Entwicklung, die ist abzusehen. Und das sehen wir einfach auch in unseren Marktforschungen und Studien immer wieder. Die Lösung wiederum ist nicht immer ganz so einfach. Also ich nehme mal ein ganz konkretes Beispiel bei uns. Wir haben die Marke Volvic und Volvic ist seit letztem Jahr klimaneutral und die Flaschen sind komplett aus Altplastik. Das ist, ich denke, ein großer Schritt im Bereich Nachhaltigkeit. Jetzt haben wir andere Produkte, zum Beispiel Säuglingsnahrung. Da ist natürlich Nachhaltigkeit nicht irrelevant, aber für die Verbraucher und am Ende nicht nur für die, sondern auch für die Welt drumherum, für die Familien, die diese Produkte nutzen, spielt die hundertprozentige Sicherheit des Produkts eine viel größere Rolle. Das heißt, man hat dann auf der einen Seite eben diesen Aspekt, okay, wir wollen nachhaltiger werden, wir müssen aber ganz, ganz, ganz starke und genaue Qualitätsstandards einhalten, damit das Produkt wirklich 100% sicher ist, für Säuglinge dann eben auch sicher ist. Und da dauert dann unter Umständen der Schritt in Richtung Nachhaltigkeit einen Moment länger, als man ihn bei Mineralwasser tatsächlich machen kann. Also soll nur heißen, ich glaube, es gibt bestimmte Trends, die sind unterschiedlich stark. Wie wir als Industrieunternehmen darauf reagieren können, das hängt dann tatsächlich ganz oft einfach auch davon ab, was erwartet der Markt, was will der Markt und was bietet auch der Markt am Ende an Lösungen an? Ja, und was nimmt er an?
Du hast vorhin schon mal ein Wort reingeworfen, das passt eigentlich ganz gut. Emotionen und emotionalisiert. Das ist die Lebensmittelbranche ja per se eigentlich. Und jetzt habt ihr Produkte an Touchpoints, die nochmal ganz sensibel sind. Du hast vorhin auch angesprochen, zum Beispiel Babynahrung. Bedeutet das, dass ihr als Unternehmen in dieser besonderen, ich will es nicht Nische nennen, aber in dieser Kategorie auch besonders sensibel oder anfällig für Krisen oder zumindest kritische Berichterstattung seid von NGOs, von Medien, von Verbrauchern, von Journalisten? Und wie stellt ihr euch dafür ein? Scannt ihr zum Beispiel täglich alle Kanäle von Social Media bis Print? Habt ihr täglich Meetings, um zu gucken, ob irgendwas Kritisches aufkommen könnte? Wie geht ihr damit um?
Also zum ersten Teil der Frage, die Ernährungsbranche ist an sich hoch emotional und wenn es dann natürlich zu Themen wie Säuglingsnahrung, wenn es um solche Themen geht, ist das natürlich nochmal gesteigert. Das ist ein Aspekt. Der andere ist, wir sehen heute, dass Labore, und das betrifft jetzt nicht nur das Thema Säuglingsnahrung, sondern generell, wirklich bis in den Nanogrammbereich Stoffe detektieren, finden können. Das war vor ein paar Jahren undenkbar. Ein Freund von mir ist Physiker, der sagt, wir finden Uran auch im Fingernagel. Das hat jetzt keine besondere Relevanz, gesundheitlich schon gar nicht, aber es klingt erstmal gefährlich. Und das erleben wir tatsächlich auch, dass man dadurch, dass man etwas Neues findet, in der Lage ist, einfach ja spannende Geschichten zu erzählen, auch ehrlich gesagt manchmal zu skandalisieren, die Verbraucher wirklich nervös zu machen, Ängste zu erzeugen. Und das ist dann natürlich tatsächlich auch für ein Unternehmen, aber im Prinzip für die gesamte Industrie ein wirkliches Problem. Heißt nicht, dass wir nicht auch Fehler machen und dass wir nicht dazulernen. Das ist nicht die Frage. Aber es bietet einfach einen großen Raum für skandalträchtige Geschichten rund um diese Themen.
Da sind wir jetzt schon mitten in der Krisenkommunikation und im Krisenmanagement angekommen, ne? Das ist ja unser Schwerpunktthema so ein bisschen heute und ein sehr großes und weites Feld. Vielleicht gehen wir nochmal einen kurzen Schritt zurück, weil ich kann mir vorstellen, dass es gerade in der Lebensmittelherstellerbranche doch ganz fest umrissene potenzielle Risiken gibt und auch Krisenfälle, die ihr wahrscheinlich im Vorfeld schon längst definiert habt und entsprechend auch gleiche Prozedere und Vorgehensweisen kennt und festgelegt habt, wenn so eine Krise dann tatsächlich eintreffen würde. Vielleicht einfach mal, um uns als Branchenfremde da so ein bisschen Einblick zu geben, was sind denn oder was könnten denn potenzielle Krisen bei Danone sein?
Die Möglichkeit einer Krise oder die Möglichkeiten von Krisen sind riesig einfach. Also das liegt zum Teil einfach schon daran, dass heute jeder natürlich auf Social Media Informationen platzieren kann und mit denen muss man sich dann auseinandersetzen. Also ich glaube, das ist noch nicht mal in der Lebensmittelbranche anders als in anderen Branchen. Natürlich geht es immer um Produktqualität, es geht um die Bewerbung von Produkten und. Also da ist der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und ja, für möglichst viele Szenarien haben wir Prozesse, wir haben Teams, wir haben ein Krisenhandbuch, all das existiert. Aber man muss sich immer wieder klar machen, jede Krise ist anders. Und man kann sich auf vieles vorbereiten und es ist gut, sich vorzubereiten. Nichtsdestotrotz, ich habe noch nie erlebt, dass ich auf ein und dieselbe Art der Krise gestoßen wäre.
Jetzt bist du 15 Jahre bei Danone. Hat sich die Häufigkeit von Krisen, also es muss jetzt keine ausgegorene Riesenkrise sein, sondern dass sensible Themen hochpoppen, mag es auf Social Media sein, und dass man damit umgehen muss als Kommunikator. Hat sich die Anzahl, rein die Anzahl, erhöht in den letzten Jahren? Konntest du sowas beobachten?
Ich glaube, durch Social Media hat sich die Notwendigkeit deutlich erhöht, dass man von kommunikativer Seite aus Einfluss nimmt. Man hatte früher die Journalisten, die haben dann quasi schon gefiltert, und damit war dann die ein oder andere Krise im Keim erstickt, dadurch, dass die Information relativ früh bei der dpa oder wem auch immer gelandet ist und entschieden wurde, okay, da machen wir jetzt nichts, weil es auch nichts ist. Mit der Möglichkeit, die Social Media heute bietet, kann natürlich jeder auch eine kleine Krise erzeugen. Und es ist natürlich als Unternehmen wichtig, das auch echt ernst zu nehmen und zu reagieren und auch die eigene Meinung zu sagen. Und einfach durch die vielen Kanäle, die es gibt, durch die vielen Teilnehmer, es ist einfach die Möglichkeit einer Diskussion. Ich will gar nicht immer von Krisen sprechen, das klingt immer so schlimm. Aber von kritischen Diskussionen und kritischen Dialogen, die ist einfach immens gestiegen, und das sehen wir.
Wie groß ist denn da euer Team, oder wie ist es bei euch denn strukturell aufgeteilt? Gibt es da irgendwie Kanalverantwortliche, oder habt ihr das kanalübergreifend themenfokussiert dann strukturiert?
Wir haben versucht, eine Mischung zu finden von denjenigen, die sozusagen Experten für die jeweiligen Kanäle sind, und diejenigen, die sich in den Bereichen besonders gut auskennen. Denn es ist ganz klar, die möglichen Diskussionen, kritischen Themen bei einem Joghurt und bei einem Wasser sind andere als bei einer medizinischen Nahrungslösung oder bei einer Säuglingsmilch.
Was bedeutet das denn ganz konkret, wenn, sagen wir, auf Social Media gibt es einen kritischen Post zum Thema Babynahrung? Der taucht dann wahrscheinlich beim Social Media Team auf. Die geben das an euch weiter, ans Kommunikationsteam. Oder habt ihr einmal täglich einen Newsroom, wo ihr euch einmal absprecht, da poppt gerade was Kritisches auf? Wie sind denn die Strukturen oder der Ablauf, wenn irgendwas auftaucht, wo ihr so ein bisschen Bauchschmerzen schon bekommt?
Also zum Glück sind die Fälle dann doch nicht so häufig, dass es täglich vorkommt. Aber es ist tatsächlich so, egal in welchem Kanal etwas aufpoppt, das landet dann bei uns auf dem Tisch. Entweder gibt es schon Statements, es gibt Q&As, es gibt Key-Messaging. Dann nutzen wir das ganz oft, liegen die Materialien natürlich auch bei denen, die direkt dann mit Kunden, Ärzten oder wem auch immer in Kontakt sind, die nutzen die dann unter Umständen auch gleich, also dann kriegen wir nur die Informationen rein. Ansonsten sind wir dann diejenigen, die da unterstützen und die Botschaften jeweils zusammenstellen.
Macht ihr das alles intern, also quasi... Habt ihr das Krisenmanagement sozusagen, ich sage jetzt Krise, das muss ja nicht immer, wie du sagst, eine Krise sein, das kann auch eine kritische Diskussion sein, auf die ihr reagieren möchtet. Habt ihr das selber alles quasi unter eurer Feder, oder habt ihr da zum Teil, arbeitet ihr vielleicht sogar mit externen Dienstleistern bei sowas zusammen?
Also es gibt sicherlich Krisen, die kann man intern gar nicht alleine bewältigen. Zum Glück liegen die, wo wir eine Agentur gebraucht haben, schon lange zurück. Es ist auch manchmal ganz gut, einfach sich nochmal so einen externen Blick zu holen. Man ist natürlich immer auch so ein bisschen gefangen in seiner Welt und kennt alle Argumente, aber denkt dann manchmal, naja, die müssen doch immer funktionieren, und ja, so ist es dann eben auch nicht. Ja, jeder hat einen blinden Fleck, und das ist natürlich bei uns auch so. Aber in der Regel sind wir so aufgestellt, dass wir die kritischen Themen alle selbst behandeln und lösen können. Und in dem Falle, dass es doch umfangreicher wird, haben wir natürlich eine Agentur, mit der wir dann auch zusammenarbeiten würden.
Also wir haben es jetzt schon öfter so ein bisschen angerissen, Thema Social Media. Du hast vorhin gesagt, dadurch wird einfach die Diskussion viel unmittelbarer, weil jeder seine Meinung öffentlich machen kann. Jede Meinung bekommt gleich ein bisschen Gewicht. Wie geht ihr mit kritischen, wenn es mal sowas kommt, mit kritischen Nachfragen und Kommentaren auf Social Media um? Ihr habt wahrscheinlich ein eigenes Social Media Team. Oder anders gefragt, was würdest du einem Unternehmen raten, das mal in genau solch einer Lage ist? Wie geht man damit elegant um? Sollte man dann eher mit Fakten argumentieren? Sollte man es vielleicht ignorieren? Oder kommt das auf den jeweiligen Fall an?
Ich glaube, du hast die Antwort schon gegeben. Das ist wirklich hochindividuell. Das hängt vom Thema ab. Es hängt auch nicht zuletzt davon ab, in welchen Kanälen das Ganze gespielt wird. Also da gibt es leider nicht die Antwort. Also wenn ich die hätte, wäre ich wahrscheinlich schon längst Pensionär und hätte ein Buch geschrieben und würde jetzt auf den Bahamas einen Cocktail schlürfen. Das gibt es einfach nicht. Ich glaube, das Einzige, was man sagen kann Und das ist eine Erfahrung, die wir jetzt in Deutschland zum Glück nicht gemacht haben, aber in einem anderen Land, dass man möglichst wirklich 24 Stunden die Sachen scannt, auch wenn man dann nicht vielleicht nachts reagieren muss, aber dass man wirklich zeitnah in der Lage ist zu reagieren und dass man die Dinge ernst nimmt, selbst wenn sie scheinbar lächerlich und seltsam wirken. Denn aus einem kleinen Vorwurf, der vielleicht noch nicht mal gut formuliert ist und vielleicht noch nicht mal richtig verständlich ist, da kann sehr schnell sehr viel werden. Und deshalb glaube ich, also das wären so für mich die Aspekte, die man tatsächlich immer im Hinterkopf haben sollte. Ja, zeitnahe Reaktion, Monitoring und dann eben die Fähigkeit, auch schnell und ernsthaft darauf zu reagieren mit Fakten.
Ich habe jetzt über Krisenkommunikation auch schon sehr, sehr viel gelesen und wir hatten ja selber auch schon die ein oder andere kritische Diskussion, die sich in unserem Rahmen aufgetan hat. Und was mir da auch so manchmal hängen geblieben ist, ist, dass Krisenmanagement oder auch Krisenkommunikation ableitend sehr viel mit Routine und Erfahrung zu tun hat. Andererseits natürlich klar, jede Krise ist dann wieder anders und kann nicht quasi als Vorlage für die nächste genommen werden. Aber dennoch spielt Erfahrung schon eine große Rolle, glaube ich. Und wenn man das jetzt mal überspitzt sagt, könnte man ja auch sagen, man muss eigentlich erstmal so ein paar Krisen erlebt haben, um auch exzellent in der Krisenkommunikation zu werden. Daraus würde ich jetzt mal meine Frage ableiten an dich. Fällt dir eine Krise oder eine Situation ein, jetzt so in deiner Danone-Laufbahn, wo du sagst, das war so ein richtiger, richtiger großer Fehler, den wir damals gemacht haben. Und daraus habe ich jetzt wirklich eigentlich sehr, sehr viel gelernt.
Erstens, ja, Erfahrung hilft nicht nur, sondern für gutes Krisenmanagement oder gute Krisenkommunikation, sind ja unterschiedliche Dinge, ist Erfahrung absolut notwendig. Zu der zweiten Frage, es ist jetzt zum Glück kein Riesenproblem gewesen, aber ich erinnere mich, als ich angefangen habe, das war sogar noch vor Danone, sondern zu Agenturzeiten, da bekam ich eine Frage gestellt und ich war Sprecher dann für das Unternehmen und ich dachte, die Frage, naja, so schwer ist die nicht zu beantworten, das nehme ich. Hab dann geantwortet, die Fakten waren relativ klar und habe dann festgestellt, als der Artikel dann online lief, dass ich als Unternehmenssprecher und damit das Unternehmen als Pass pro Toto genommen wurde und wir auf einmal quasi für eine gesamte Industrieproblematik standen. Ich habe dann mit dem Journalisten gesprochen, habe ich zu ihm erklärt, habe gesagt, dafür, dass ich so transparent war, wäre nett, wenn sie es vielleicht dann doch rausnehmen würden und ein bisschen verändern würden, hat er dann auch gemacht. Aber das war für mich so ein Learning, dass man tatsächlich sich überlegt, bei Anfragen, bin ich denn überhaupt derjenige, der darauf antworten muss oder ist es nicht vielmehr eine Thematik, die ganz andere betrifft? Das kann ganz unterschiedlich sein. Muss ich eine Frage für einen Verpackungshersteller beantworten? Muss ich eine Frage beantworten, die vielleicht weit über die Lebensmittelbranche hinausgeht? Werde ich dann vielleicht als einziger genannt und stehe im Kreuzfeuer? Also ich glaube, das ist eine Sache, die man sich grundsätzlich sehr, sehr gut überlegen sollte.
Was hättest du jetzt rückblickend anders machen sollen, wenn ich so formulieren darf? Oder hättest du anders gemacht?
Ich glaube, ich neige dazu und ich bin damit bisher immer sehr, sehr gut gefahren, Interviews nicht abzulehnen, sondern die Chance, die man bekommt, zu nutzen. Das hätte ich auch in dem Fall gemacht. Ich glaube, ich hätte nur dem Journalisten gebeten, nicht davon zu sprechen, welches Unternehmen das war, sondern einfach zu sagen, ein Sprecher aus der Industrie sagte XYZ. Also im Prinzip Neutralisierung des Namens, das hätte ja schon ausgereicht.
Du bist ja Leiter der Unternehmenskommunikation für den ganzen Dachraum. Unterscheiden sich die Medien in diesem Bezug im deutschsprachigen Raum? Also wird in Österreich zum Beispiel, gibt es eine andere Philosophie, was Krisenkommunikation angeht, was Berichterstattung angeht und auch in der Schweiz im Vergleich zu Deutschland. Kannst du da irgendwie was beobachten?
Jetzt muss ich sehr, sehr vorsichtig sein. Nein, also ich glaube, grundsätzlich sind die journalistischen Ansprüche in den drei Ländern identisch. Da sehe ich keinen Unterschied. Es ist in der Schweiz sicherlich so, dass es in den letzten Jahren ein Mediensterben gegeben hat. Das heißt, die Medien, die übrig geblieben sind, sind nach wie vor in einem harten Kampf. Vielleicht neigen sie jetzt vielleicht von der NZZ abgesehen, dann unter Umständen auch mal dazu, vielleicht noch stärker mal ein Thema zu treiben. Aber das gilt natürlich auch für Österreich und Deutschland. Ich habe manchmal das Gefühl, weil Österreich am Ende doch noch stärker um Wien herum fokussiert ist, da gibt es einfach häufig, und am Ende sind 8 oder 9 Millionen Einwohner, 8 Millionen, glaube ich, da kennt man sich auch eher, als es in Deutschland der Fall ist. Also da gibt es dann vielleicht auch mal, gerade wenn man einen Experten braucht, das kommt ja häufig auch bei Krisen vor, dass man jemanden sucht, der die eigene Botschaft vielleicht mitträgt. Da ist man in Österreich unter Umständen einfach schneller. Ja, aber das sind, wir reden von Nuancen, würde ich sagen.
Kleinigkeiten, ja.
Okay, Martin, hast du noch eine Frage zur Krisenkommunikation?
Wir hätten noch eine abschließende Frage, die wir immer stellen, die kannst du aber gerne übernehmen, ja.
Okay, dann machen wir jetzt nochmal einen kleinen Cut, weg von der Krisenkommunikation hin zu Ihrer Branche und zu dem Blick in die Glaskugel, die wir immer ganz gerne machen. Was glauben Sie, wie wird sich denn Ihre Branche, also die Lebensmittelbranche, in den kommenden Jahren entwickeln? Welche Trends, welche Themen werden Sie, Danone und die Kommunikation in der Branche beschäftigen?
Also ich gehe davon aus, einige Themen werden einfach bleiben. Also das Thema gesunde Ernährung wird nach wie vor ein Thema bleiben. Ich habe das Gefühl, es gibt einen leichten Trend zur Entspannung und zu einem entspannteren Umgang mit der Thematik. Also diese ganze Richtung rund um das Thema flexitarische Ernährung. Also da gibt es für mich Anzeichen dafür, dass diese Diskussionen, die momentan zum Teil noch sehr ideologisch geführt werden, dass die so ein bisschen aufbrechen. Und ich glaube, das ist für uns alle ganz, ganz gut. Ich meine jetzt nicht die Unternehmen, sondern für die gesamte Gesellschaft, wenn Diskussionen nicht mehr so hart geführt werden. Das zweite ist das Thema Lebensmittelverschwendung. Ich denke, das wird auch in Zukunft wichtiger werden. Nicht nur, weil man die Tafeln unterstützen will, sondern natürlich hat Lebensmittelverschwendung auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Und ich glaube, das ist ein großes Thema, was uns auch weiter begleiten wird. Ich glaube, es wird immer mehr, das zeigt sich schon, aber ich glaube, das wird uns in den nächsten Jahren am meisten beschäftigen. Ich erlebe immer mehr, dass von jedem Menschen, aber auch von Unternehmen erwartet wird, dass sie zu allem eine Meinung haben und sich zu allem äußern. Und das ist eine große Herausforderung, weil man ist als Unternehmenssprecher und auch als Unternehmen natürlich demokratisch nicht legitimiert, bestimmte Aussagen zu treffen. Trotz allem wird es erwartet. Und ich denke, dass das zusammen auch mit der größeren Kommunikation auch von Mitarbeitern nach außen, was ich persönlich fantastisch finde und was wir auch forcieren. Aber das wird ein ganz spannendes Feld sein für Unternehmen, sich da zu positionieren und zu den gesellschaftlichen Fragen auch Antworten zu finden. Nicht nur zu den Fragen, die einzelne Branche oder das Unternehmen betrifft. Also ich denke da an Themen wie Diversity, was ein Thema ist, das Thema Gendering, mit dem wir uns jetzt befassen, das wird immer stärker werden.
Ganz spannend und schade, dass wir eigentlich nur jetzt knapp eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit haben. Du wirfst schon wieder spannende Themen in den Raum, die man wieder besprechen könnte. Dann möchte ich erstmal danken, dass du dir Zeit genommen hast, Stefan. Wünschen euch, glaube ich, für die Zukunft wenig Krisen, auch wenn es für und aus der Sicht von den Kommunikationsexperten immer besonders spannend ist, wenn irgendwie was aufpoppt. Genau, und wünschen, dass es bei euch ruhig bleibt in den nächsten Monaten und Jahren.
Da schließe ich mich an.
Das hoffe ich auch.
Super. Vielen Dank, Stefan.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Danke an euch.